Wir sind in Offenbarung, Kapitel 22. Und ich lese ab Vers 10, obwohl wir das bereits schon letzte Woche miteinander hier bewegt haben. Tommy, kommst du zurecht? Ich bin leider an der Treppe hängen geblieben und habe mein Mikro nicht hier, aber das ist egal. Gut. Ja, lass uns zusammen beten. Offenbare du dich uns. Wir kennen dich, wie Hiob dich kannte, vom Hören sagen. Aber wir haben auch diese tiefe Sehnsucht. Jetzt, wo wir dich kennen, dir näher zu kommen, dir kennenzulernen, wie Hiob dich am Ende kannte. Eine tiefe, innige Beziehung. Eine Freundschaft voller Ehrfurcht. Wir wollen dich lieben, dir nahe sein, aber auch dich fürchten. Wir wollen lernen, zu dir aufzuschauen. Denn obwohl du klein geworden bist für uns in Jesus Christus, dennoch bist du ein Gott, der unerforschlich groß ist, unvorstellbar groß. Wir können dich nicht beschreiben. Uns bleibt nur die persönliche Beziehung durch Jesus Blut und die Kraft des Heiligen Geistes. Uns bleibt nur die Offenbarung Gottes in uns durch den Heiligen Geist. Und wir bitten dich, dass du es vertiefst heute Morgen, dass du uns näher zu dir ziehst, dass wir lernen, dich anzubeten in der Wahrheit, dich anzubeten im Geist, dir zu bringen, was dir gebührt. Wir danken dir, dass du hier bist und dass du uns helfen willst. Wir danken dir für die Gaben, die Woche für Woche eingehen, Monat für Monat. Wir danken dir für das Vorrecht, dir etwas zurückzugeben von dem, was du uns gegeben hast. Und wir bitten dich, dass es nicht nur ein paar Euro sind, sondern dass es auch unser Leben ist. Ein lebendiges Opfer auf dem Altar, dass wir dir geben, was dir gebührt. Und das ist nicht nur ein Teil von dem, was du uns gegeben hast, sondern uns selbst. Dass wir uns dir zur Verfügung stellen, dass du in und durch unser Leben verherrlicht wirst. Amen. Offenbarung Kapitel 22 und wir lesen ab Vers 10. Ich habe die falsche Brille mit heute Morgen, aber hoffe, dass ich dennoch den Text lesen kann hier. Dass ich den Text nicht immer genau lese, hängt auch nicht nur an meine Brille. Hat auch etwas mit meinem Hirn zu tun. Und er spricht zu mir. Gott sprach am Anfang und es wurde. Das, was nicht war, kam ins Sein. Und Gott spricht heute noch. Und wenn wir, du und ich, nicht mehr da sind, wird Gott immer noch sprechen. Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wir haben gesehen, dass Daniel den Propheten genau das Gegenteil gesagt wurde. Verbirg diese Botschaft. Es war nicht für die Zeit damals, es ist aber für uns da. Jetzt ist sie uns offenbart worden. Wir, die wir im Neuen Testament leben, wir, die wir in einer Endzeit leben, wir müssen diese Worte verstehen. Gott will sie dir und mir offenbaren. Ihm ist es ein Anliegen, dass du seine Worte heute verstehst, was sie für dich persönlich bedeuten, was sie bedeuten für diejenigen, die dir nahe sind, dir anvertraut worden sind, andere Menschen, für dem du verantwortlich bist. Die Gemeinde muss sie verstehen. Gott hat diese Worte an der Gemeinde, an den sieben Gemeinden, an uns, die Vollzahl, alle sieben, für uns sind sie, für die neutestamentliche Gemeinde. Und wir müssen sie verstehen. Und wenn wir sie verstehen, sind wir gesegnet. Dann gesegnet ist derjenige, der dieses Buch liest, versteht und in sich behält, bewahrt. Der ist gesegnet. Wann? In die Endzeit. Die Zeit, in der wir heute stehen. So ist dieses Buch besonders wertvoll für uns. Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Haben wir letzte Woche gesehen, dass wir in eine Zeit leben, wo der Mensch versessen, besessen ist, wo er sein Leben nicht mehr im Griff hat, wo das Böse das bestimmt, was er tut. Das Ende ist nahe, und für das Ende haben wir gesehen, dass es so sein wird, dass Menschen nicht mehr umkehren werden. Die Eigensichtigkeit, die Eigensinnigkeit und Uneinsichtigkeit des Menschen wird zunehmen. Weltweit. Die Herzen von Menschen, sagt Jesus selbst, werden kalt und hart werden. Und deswegen sagt er: Wenn du das unbedingt willst, dir dem Bösen hingeben, richtig? Dann tu es. Dann mach es. Gott sagt es auch sein Volk: Wenn ihr so eigensinnig seid, so widerspenstig, so halsstarrig, dann macht so weiter. Ich will nicht ewig mit euch ringen. Und ich empfinde, dass das ein Wort nicht nur für sein Volk im Alten Testament ist, sondern ich empfinde immer mehr und mehr, wenn ich uns sehe, die neutestamentliche Gemeinde, dass es ein Wort für uns ist. Wir sind so halsstarrig, so eigensinnig, so eigensüchtig. Ist das ein Wort auf Deutsch? Selbstsüchtig. Wir hören und tun nicht. Wir hören das, was Gott sagt, und machen, was wir wollen. Ich kann es offen und ehrlich sagen, und ich glaube, das gilt für uns alle. Und ich kann es so offen sagen, weil ich es in mir sehe. Es ist in mir, weil es ein Zeichen der Endzeit ist. Jesus hat das vorausgesagt. Harte, kalte, gleichgültige Herzen. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Wir, die wir hier sind, sind alle gerecht. Wir sind in Christus gerecht gesprochen worden sind. Ist das okay? Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und aus diesem Grund sollen wir weiterhin das Rechte tun. Alte Omis besuchen. Opas, die nicht mehr im Garten zurechtkommen, einfach klingeln und sagen, kann ich dein Unkraut jäten? Oma, kann ich dich über die Straße bringen? Kann ich deinen Einkauf tragen? Mein Nachbar Gutes tun, mein Nächsten Gutes tun, mich von mir selbst wegwenden zu anderen hin. Und wir werden sehen, dass das im Text heute mit drin ist. Siehe, ich komme bald, das ist der Grund. Wenn ich weiß, dass Bill uns bald besucht, dann wird der Rasen gemäht, da werden die Pflastersteine abgespritzt, da wird unterm Sofa im Wohnzimmer gefegt, da wird sein Zimmer vorbereitet, da wird die Spüle an der Toilette renoviert und er ist nur Bill. Wer ist denn Bill? Unser Bruder. Freue mich auf ihn. Haben ihn lieb. Aber wer ist denn Bill? Der ist doch ein Mensch wie du und ich. Jesus kommt bald. Und er sagt uns heute Morgen, wer er ist. Er kommt. Bist du bereit? Oder bist du immer noch breit? Hast es geschnallt? Lebst du so? Wenn du breit bist, glaubst du gar nicht, dass er kommt. Lass es dir sagen. Denn wenn du glauben würdest, dass er kommt, wärest du bereit. Wäre dein Leben geordnet. Du würdest dich auf seine Wiederkunft freuen und vorbereitet sein. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, ein jeden zu geben, wie seine Werke sind. Das haben wir letzte Woche alles gelesen und ausgelegt. Und zu diesem letzten Satz, einen jeden zu geben, wie seine Werke sind, haben wir den Text in Johannes Kapitel 6, Verse 28 und 29 gelesen. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das haben wir in Kapitel 1 und Vers 8 gelesen. Am Anfang des Buches war er A und O. Im Griechischen Alpha und Omega, aber das ist nicht frommer als die deutsche Buchstabe A und O. Er ist das A und O. Hier stellt sich Gott uns vor in seiner Majestät. Der herrliche, allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott stellt sich uns vor. Jesus sagt es von sich: Ich bin das A und O. Später im Text sagt er: Ich bin die Wurzel des Geschlechts Davids. Ich bin der Morgenstern. Er ist alles in allem. Wer ihn kennt, weiß das. Das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben, oder? Das kann man nicht in Worte packen. Wie sollen wir Gott in Worte packen? Die Worte reichen nicht aus. Gott muss man kennen. Und wenn man ihn kennt, sprengt es alle Vorstellungen, die wir jemals hatten. Geht es dir nicht so? Wenn er sich offenbart, hier in und durch die Offenbarung, aber im Alltag, wenn er sich offenbart als der Gott, der dich aufrichten kann, der dir hilft, die Probleme zu überwinden in dein Leben, die Probleme, die dich früher so belastet haben, niedergerissen haben, ja, falls zu Gedanken vielleicht des Selbstmordes hin. Du wolltest alles hinschmeißen, weil du mit diesen Problemen nicht fertig wurdest. Die Bindung war so stark, das waren Ketten. Das war ein Gefängnis. Und nun sind wir frei und können Dinge aus der Kraft Gottes heraus tun, die wir früher nie tun konnten. Das ist Gott, wie er ist. Der in uns ist, ist viel größer als der, den wir früher hatten. Der in der Welt ist. Und weil er viel größer ist, überwinden wir heute. Und das ist eigentlich sein Hauptwort an der Gemeinde. Wer dran bleibt, ich mache euch zu Überwinder. Ich will, dass ihr überwindet. Ich möchte nicht, dass ihr Knechte der Sünde seid, sondern mit meiner Kraft in euch will ich euch helfen, zu überwinden. Paulus geht so weit und sagt: Ich kann alles überwinden. Durch Christus, der mich stark macht. Und wir haben vorletzte Woche oder vorvorletzte Woche gesehen, dass wir aufpassen müssen, oft als evangelikale Christen, in unsere Vorurteile gegenüber den Heiligen Geist. Leg die ab. Ohne den Heiligen Geist bist du heute tot. Ohne den Heiligen Geist kannst du nichts verstehen. Ohne den Heiligen Geist kannst du nichts tun. Die Kinder Gottes werden was? Römer. Wovon werden sie getrieben? Vom Heiligen Geist. Daran erkennt man sie, dass sie Kinder Gottes sind. Weil sie getrieben sind, nicht von ihrem eigenen Fleisch, sondern vom Geist Gottes. Wir müssen aufpassen. Als nüchtern Denkende, ja, manchmal sogar fundamentalistische, auch im negativen Sinn, Evangelikalen, dass wir unsere Durst und Hunger und Offenheit für den Heiligen Geist vergessen, vernachlässigen. Wenn ich den Heiligen Geist und das Wirken des Heiligen Geistes in mir nicht als wertvoll sehe, wenn ich nicht darauf achte, dann werde ich ihn betrüben. Und er zieht sich zurück. Habt ihr schon mal Tauben gefuttert? Das habe ich früher nicht. Heute sitze ich mit meiner Frau an der Bank, an der Maschsee, nachmittags und futter die Tauben. Mein Stock. Na? Wir gehen zur Bank, holen unsere Rente ab, und dann geht es zum Maschsee und dann setzen wir uns hin. Und da reden wir von früher und futtern die Tauben. Ah? Füttern. Futtern wäre selber essen, ne? Das ist eine gute Lösung jetzt. Bei Rente musst du auch Tauben futtern, sonst gehst du drauf. Wir füttern die Tauben. Du sitzt da und die kommen dir immer näher, oder? Ganz sanft. Picken und gucken und picken. Erinnert dich daran. In dem Moment, wo du deine Hand ausstreckst, weichen die zurück, oder? Aber lässt du sie stehen, da kommen die weiterhin. Die fressen dir sogar irgendwann aus der Hand. Der Heilige Geist ist so. Sehr empfindsam. Er kennt das Herz, das Jesus liebt. Er kennt das Herz, das Reinheit sucht. Er kennt das Herz, das sich sehnt nach Gerechtigkeit. Er kennt das Herz, das Gott verherrlichen und dienen will. Er sieht, ob dein Herz Gott gebrauchen will als Mittel zum Zweck, um deine eigenen Ziele zu erreichen. Und er sieht den Wunsch in deinem Herzen, wenn du Gott verherrlichen willst, wenn du Gott erheben willst, wenn du für andere da sein willst, wenn du diesen Schatz, das du in dir trägst, weitergeben willst. Er kann das unterscheiden, das Ich-Süchtige und das Halte, das harte, kalte, selbstsüchtige Herz. Er spürt das. Und er fühlt sich zu dem einen hingezogen und von dem anderen abgestoßen. Gott sieht unser Herz und prüft das und weiß, wie es in uns ist. Jesus, der Ich Bin, er ist das A und O, der Morgenstern, die Wurzel Davids. Er ist einfach alles in allem. Er ist es. Allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Der ewige, einzige Gott. Er ist nicht zu beschreiben, man muss ihn erleben. Er war da, als wir noch nicht da waren. Er ist hier jetzt mit und bei uns. Und wenn wir nicht mehr da sind, wird er immer noch da sein, der Heilige Geist. Lass uns mal lesen im Alten Testament über diesen Gott, diesen Ich Bin. In Kapitel 44 von Jesaja lesen wir: Ich bin es ja, sein Name. So spricht der Herr, der König Israels, Vers 6 von Kapitel 44 von Jesaja. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste, das ist das A. Und ich bin der Letzte, das ist das O. Und außer mir ist kein Gott. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkündige und verkünde es und tue es mir da. Gott ruft und verkündigt, er sagt es und er tut es. Und er tut es schon mehr als 6000 Jahren und wird es immer tun. Das, was er sagt, das tut er. Und damit beweist er, dass er Gott ist. Und alles, was er von sich sagt in der Bibel, das tut er. Auch heute tat er aber auch durch und in Jesus Christus. Ohne Ausnahme, alles, was vorausgesagt wurde, wurde getan. Er sagt es seinen Feinden und sie können sich nicht wehren, er zieht es dennoch durch, so groß und mächtig. Ja, zu Taktik gehört, ne, im Krieg oder auch im Fußball, ne, wie man Krieg führt, wie man spielt. Das ist ein Geheimnis. Da darf das Fernsehen nicht ran, die Medien nicht. Das ist ein geheimer Plan. Gott erzählt, wie er das macht und macht es. Sagt, ich spiele mit 3 Mann und mit 3 Mann schlägt er 22. Und die 3 sind wahrscheinlich noch im Rollstuhl. Und er haut die weg. So ist Gott. Und wer ist mir gleich? Er rufe und verkünde es und tu es mir da. Wer hat vor Zeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Erzähl mir, was morgen kommt. Wir kriegen das nicht einmal mehr hin mit dem Wetter, oder? Gestaunt in der letzten Zeit, wie daneben die liegen. Fast jedes Mal stimmt es nicht. Schrecklich, sollten uns beschweren. Brauchen mehr Propheten im Wetterdienst. Gläubige. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, habe ich es dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Wir haben keine Ausrede. Wir haben es gesehen und gehört. Da kommen wir nicht raus. Eine Wahnsinnsverantwortung. Echt, wirklich. Wir können nicht da oben hinkommen und sagen, ich wusste nicht. Nee. Ich habe es dir so getan, dass sogar deine Kinder es verstanden haben. Erzähl mir nicht, dass du nicht gehört und nicht verstanden hast. Ist auch ein Gott außer mir? Ist es kein Fels? Ich weiß ja keinen. Die Götzenmacher sind alle nichtig. Woran ihr Herz hängt, das ist nichts Nütze. Und ihre Zeugen sehen nichts, merken auch nichts, damit sie zu Schanden werden. Ich bin der einzige Gott, alles andere sind Götzen. Sind Divas. Gefallene Engel. Kleine Dämonchen. Das sind keine Götter. Es gibt nur einen Gott. Der Mensch kann sich noch so wehren. Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nicht nütze ist? Wir machen einen Sprung zum Bleistift. Der Zimmermann spannt die Schnur, Vers 13, und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz, zirkelt es ab und macht es wie ein Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen in einen Hausen, mit einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Da Grenzen. Ne? Pflanzen können wir, aber wachsen, das geht nicht. Das muss schon Gott tun. Das gibt den Leuten Brennholz, davon nimmt er und wärmt sich. Auch zündet er es an und backt Brot. Aber daraus macht er auch einen Gott. Und betet's an. Wir sind verfinstert als Menschen ohne Gott. Verstehst du? Wir kochen unser Essen damit und beten es auch an, zugleich. Ah, ich bin warm geworden. Ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott. Dass er sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, Holz, Kopf. Denn du bist, ich finde das witzig, wie Gott das sagt, du bist mein Gott, Holz. Holzkopf. Sie wissen nichts. Und verstehen nichts. Denn sie sind blind. Sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nichts merken können. Die Sünde hat sie blind gemacht, kalt gemacht. Sie verstehen die Wahrheit nicht, können es gar nicht aufnehmen. Sind nicht in der Lage, Gott zu verstehen. Sie meint, Gott ist aus Holz. Und ich habe das mal in Indien erlebt, ne, oft beim Steinmetzer, beim Bauen, durch die Jahre, Tagesschulen beziehungsweise Fußböden im Heim und habe mir Stein geholt. Und beim Einkaufen war ich da. Ich habe Steine gekauft für die Toilette. Toiletten sind ja selten in Indien. Toilette ist Luxus. Und wir wollen unsere Kinder verwöhnen, also haben wir Toiletten gebraucht. Der Priester war auch da. Der hat sich auch Stein geholt. Für den Steinmetzen. Den Tempel, die Götzen baut. Und ich habe gedacht, scheiß Situation. Der eine baut ein Klo damit und der andere sein Gott. Da ist noch eins drauf. Hätte Prophet werden müssen. Das ist aber so. Das ist wirklich so. Wir müssen raus aus dem Ganzen, du und ich. Wir müssen raus. Klein, rund. Früher war es aus Leder, heute ist es aus Plastik. Und wir beten es an. Die Wirtschaft ist im Moment fixiert auf einen Ball. Die wollen alle mit dem Ball ein Geschäft machen. Die Politiker missbrauchen es. Sie müssen unbedingt, wichtiger als die Situation weltweit, Wirtschaft und die armen Menschen und das ganze Zusammenbruch unser Finanzsystem, viel wichtiger ist, dass man die Nationalmannschaft besucht, oder? Das ist der Wahnsinn. Ich habe Freude am Fußball. Hab gestern geguckt, statt mich vorzubereiten. Und ich werde auch wahrscheinlich heute Abend gucken. Das ist nicht dieser Ball, das ist nicht das Spiel, sondern ist das, was wir damit machen. Das ist nicht das Stück Holz, das ist nicht der Stein. Das ist nicht das Spiel, sondern was du daraus machst. Und du merkst das mittendrin. Du merkst es auch hinterher. Du rutschst in Depressionen. Über Wochen haust das Fernseher kaputt. Verprügelst deine Frau. Hängst dich. Hey, komm, das sind doch keine Witze. Jörg lacht, kann er lachen? Leute hängen sich auf nach dem Fußballspiel. Oh ja, oh ja. Leute nehmen sich das Leben. Was hat es für einen Platz bei dir, der Fußball? So wichtig ist das nicht. Lass uns mal hier nochmal zu A und O, ein paar Kapiteln weiter. In Kapitel 66 lesen wir auch nochmal. So spricht der Herr. Der Himmel ist mein Thron und die Erde, der Schemel meine Füße. Markus und ich und Peter auch, wenn wir in Indien sind, lassen uns gern die Schuhe putzen am Bahnhof. Da kommen die kleinen Jungs vorbei mit ihrer Bürste und ihrer Tasche mit Schuhputzzeug drin und einen kleinen Hocker. Dann setzen wir uns dahin, während wir warten, Bahnhof, und stellen wir unsere Füße auf diesen kleinen, ist das richtig ausgesprochen? Schemel? Schemel. Gott hat auch einen Schemel. Wollen wir mal lesen über diesen Schemel. Was ist denn das für ein Haus? Zurück. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde, der Schemel meine Füße. Was hat die Erde für ein Durchschnittsmaß? Kann jemand mir helfen? Keiner heute Morgen. Wie viel? 13.000 Kilometer Durchmesser. Jetzt. Jesus' Füße sind mindestens 3.000 Kilometer groß. Denn die Erde ist sein Schemel. Das sind nur seine Füße. Der Himmel ist sein Thron. Haben wir begriffen, wie groß der ist? Ich meine jetzt nicht körperlich oder so. Ich meine hier in Herrlichkeit seine Größe. Und er versucht uns das deutlich zu machen. Ey, unter seine Füße heißt in Griff haben, Macht über, Könige haben, Macht gehabt. Und damit haben sie es demonstriert. Stand alles unter ihrer Gewalt. Gott hat diese Welt in Griff. Er ist Anfang und Ende. Außerhalb der Zeit herrscht er und hat alles im Griff. Dein Leben, mein Leben, deine großen Sorgen, meine großen und kleinen Sorgen. Das hat er alles im Griff. Er sitzt auf seinem Thron und herrscht über allem. Das ist das, was hier dargestellt wird. Was ist denn das Haus für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Kölner Dom, ne? Oder das ist das größte und bekannteste in ganz Deutschland, oder? Was ist denn das für ein Popel? Darin, da drin, in diese kleine Slum-Hütte? Slum-Hütte. Soll ich wohnen? Da soll ich leben? Ich Gott? Die ganze Erde und der Himmel kann mich nicht halten. Ich habe das alles geschaffen, ich stehe da drüber. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor mein Wort. Jetzt haben wir die Macht und Größe Gottes, ein Stück davon, gesehen. Wir haben es immer noch nicht begriffen. Der ist viel größer als dem, was uns hier beschrieben wird. Viel größer, viel herrlicher, als wir verstehen können. Dieser große, mächtige, allwissende, allmächtige Gott, der Himmel und Erde besitzt, ist für irgendjemand da. Für wem ist er da? Er ist da für den Elenden. Für denjenigen, der ein zerbrochenes Herz hat. Der unsicher ist. Der nicht weiß, ob jemand ihn liebt. der meint, er ist übersehen oder vergessen worden, der krank ist und nicht gesund wird und betet Wochen und Monate lang und wird nicht gesund. Für solche Menschen ist er da. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Zurück zu Offenbarung. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind die, die ihre Kleider waschen, dass sie Teilnahmen haben an dem Bau des Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Selig sind die, ihre Kleider waschen. Meine Frau wäscht meine Kleider vor dem Gottesdienst und ich bügel sie morgens, bevor ich komme. Ich pflege meine äußere Erscheinung. Kleider stellen meine äußere Erscheinung dar. Mein Wandel, meine Werke. Und ich muss meinen Wandel waschen. Und ich muss meine Werke waschen. Die müssen ständig gereinigt sein, in und durch sein Blut, weil mein Wandel unvollkommen ist und meine Werke unvollkommen ist. Auch wenn sie von der rechten Herzensbeziehung sind, nicht Doppel und Stroh, sondern tatsächlich Gold. Die Gesinnung stimmt, aber rein sind sie nicht. Denn aus mir kommt in dem Sinn nichts rein. Und wenn ich es noch so meine, ist es alles angegrapscht. Wir haben zu Hause in der Küche so IKEA-Küche mit Glasscheiben. Wenn ich es damals, also die Klappen, die Türen sind Glasscheiben, gekauft hätte, hätte ich sie mir nicht gekauft. Ich hätte meine Frau überzeugt, dass wir dunkelbraune kaufen sollten. Überall sind die Fingerabdrücke drauf, ständig. Ich brauche es nur einmal anzufassen, ist alles vorbei, platsch. Wenn es nur ein bisschen fett ist, und da siehst du es sofort. Es sind wie meine Werke, ich meine es gut, ich tue mein Äußerst. Aber Gott muss kommen und sagen, gut gemacht, Sohn und Mann, ich reinige das jetzt. Bilde du dir nicht ein, dass du da, wer weiß, für Werke für Gott tun könntest. Das ist Gnade, dass wir wirken und wandeln dürfen mit ihm. Wandeln mit ihm und wirken für ihn. Aber gereinigt müssen unsere Werke. Selig sind die, gesegnet sind die, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer. Will ich gar nicht drauf eingehen. Aber wer wissen will, wer die Hunde sind, braucht nur im 5. Mose nachzulesen. Da steht es ganz deutlich. Draußen sind die Hunde und die Zauberer. Und wer die Zauberer sind, das sagt uns auch bereits schon der Alte Testament, was Zauberei ist. Und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen. Das, was uns hier in Offenbarung gesagt wird, wird uns von Johannes gesagt, von einem Engel gesagt und von Gott selbst, Jesus Christus. Diese Botschaft wird uns dreimal vermitteln, durch drei durch Gott selbst und seine Boten. Ich, Jesus, nicht nur Johannes, nicht nur der Engel, sondern Jesus Christus selbst sagt, ich bin Anfang und Ende. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Früher war es wichtig, auf meine Kumpels zu hören. Auf meinen Vater zu hören, das war viel wichtiger. Oder zum Beispiel das Studienrat. Wenn ich Rat gesucht habe, in großer Not, habe ich mir das beste Rat gesucht, was ich finden konnte. Hier sagt Jesus, dass er spricht, ganz persönlich, und sagt uns diese Botschaft, die wir hören und lesen, gelesen und gehört haben durch die letzten Wochen. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Jesus kam in die Welt durch Juda, durch das Haus Davids. Er ist Nachkomme Davids. Einerseits erniedrigt er sich bis zum Äußerst und kommt in die Welt hinein durch einen jüdischen Stamm, durch das jüdische Volk. Andererseits aber war er da vor David, vor Juda. Beides ist er. Der helle Morgenstern. Lass uns mal kurz lesen in Lukas, Kapitel 1. Ich glaube, wahrscheinlich eine der längsten Kapitel im Neuen Testament, oder? Das sind über 70 Verse oder 80 Verse hier. Im Lobgesang des Zacharias lesen wir ab Vers 67: Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Gott ist Mensch geworden und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils. Diese Kraft im Alpha und Omega, der Allwissende, der Allmächtige, offenbart sich seinen Volk. Er ist gekommen in seine Macht und Kraft für sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht, diese Macht und Kraft Gottes, wovon auch Paulus spricht, ist für ihn, für dich und für mich vorhanden. Im Hause seines Dieners David, wie wir gelesen haben. Wie er vor Zeiten geredet hat, er hat es angekündigt und hat es getan. Er ist durch David gekommen, durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Die Kraft Gottes in dir ist stärker als all deine Feinde, ist stärker als diese zerstörerische Kraft. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unseren Vatern Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde. In ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang. Wozu werden wir erlöst? Um das zu tun, in alle Freiheit, als gute, fromme Menschen, was wir wollen. Nee, erlöst sind wir, um ihm zu dienen. Das ist Sinn und Ziel der Erlösung. dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest sein Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unser Herrn Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht, dieses Morgenstern, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Zurück zu Offenbarung, Kapitel 22. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel. Paulus spricht davon, dass wir tief gewurzelt sein müssen in Christus. Ein Baum, das tief gewurzelt ist. Und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen. Das ist wichtig, dass wir verstehen, was der Geist Gottes sagt. Wie er uns die Schrift auslegt. Für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und je näher wir der Endzeit kommen, als Gemeinde, dass wir verstehen, was Gott uns sagt und Gott von uns will. Und was sagt Gott? Und der Geist und die Braut, also da ist ein Einklang zwischen dem, was der Heilige Geist tut und die Braut tut. Die tun dasselbe. Da ist Harmonie. Eine Gemeinde, die Gott vom Herzen sucht, und das liegt an dir und an mir. An euch und die Verantwortlichen in der Gemeinde, dass wir das alle wollen. Gott suchen, das macht uns stark. Das macht uns eines Sinnes, eines Geistes. Das bringt Eintracht, es macht uns eins, dass wir zusammen Jesus suchen. Wenn wir alle Jesus suchen, mit derselben Herzenshaltung, wird Eintracht hier in der Gemeinde sein. Wenn überhaupt, jetzt kaum Diskussion, Auseinandersetzung. Weil wir suchen alle das. Was suchen wir? Höhere Erkenntnis? Neue Erkenntnis? Nein, wir suchen lediglich Jesus. Und in Jesus werden wir alles haben. Und der Geist und die Braut sprechen. Wenn wir das sprechen, was wir sprechen, müssen wir uns sicher sein, dass das ist, was Gott will, was wir sagen. Wir reden so viel uninspiriertes Zeug. So viel fleischliches Gelaber. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der Geist spricht, komm. Und wer es hört, die Gemeinde, was sagt die Gemeinde? Komm. Wisst ihr, Jesus sagt, ich bin die Tür. Gott ist eine offene Tür. Er steht und wartet. Die Gemeinde muss eine offene Tür sein. Und hier kommen eine Menge Leute zur Gemeinde und suchen Gott. Menschen, die du dir wahrscheinlich nicht einmal zweimal anschauen würdest, so in deinem normalen Tagesablauf. Leute, die dich nicht interessieren, Leute, die dein Herz gar nicht bewegen, Leute, die für dich uninteressant sind, zu denen du dich gar nicht hingezogen fühlst, werden aber von Gott gezogen. Gott sagt, komm, kommet her zu mir, ihr Deutschen,
aus Hannover.
Alle. Die ganze Welt, alle Völker, alle soziale Schichten, alle verschiedenen Sprachen, Hautfarben, die einen gelten als intellektuell, die anderen als sehr schlicht und einfach, aber was sagt der Geist, was sagt Gott? Komm, kommt. Ich begleite jemanden im Moment, an dem kein jemand Interesse hat. Das ist nichts wert. Das ist einfach nichts wert. Er ist nicht zu gebrauchen. Keiner kann ihn gebrauchen. Der Arbeitsamt kann ihn nicht gebrauchen. Sozialamt macht die Türen zu, wenn er die Straße runterkommt. Wenn er anruft, legen sie das Telefon auf. Er ist nicht zu gebrauchen. Bei ihm kannst du nichts kriegen. Er kann dir nie helfen. Den musst du dienen. Und den musst du dienen. In den musst du investieren. Zeit, Kraft, Geld. Den musst du nachgehen, wenn er flucht, wenn er tobt, wenn er durchdreht. Ja, der sieht so aus, da würde sich kein Mensch mit ihm sehen lassen. Ich beobachte ihn einige Monate und sehe, wie der Heilige Geist ständig zu ihm sagt, komm, komm, ich hab dich lieb. Komm, ich versuche dich schon mehr als 30 Jahre zu erreichen, du hast nichts kapiert. Vor 30 Jahren hast du mich benutzt. Aber ich bin immer noch da für dich. Komm, komm und ich sehe, wie er kommt. Schritt für Schritt, unsicher. Angst vor Menschen. Die Not in seinem Leben ist so groß, dass er es schwer hat, an einen Tisch zu sitzen mit anderen Menschen und mit denen ein Stück Brot zu essen. Und das ist die nackte Wahrheit. Aber wenn ich sehe, dass der Geist Gottes sagt, komm, komm, dann kann ich doch nicht als Gemeinde, als Braut sagen, nicht meine Aufgabe. Zu den Leuten habe ich keine Beziehung. Ich verstehe sie nicht, kann mich mit denen nicht identifizieren. Verstehe nicht, wie sie ticken. Wie sieht er denn aus? Soll ich mich mit ihm sehen lassen? Was redet er? Ich verstehe nicht einmal das, was er sagen will. Er kann sich nicht einmal richtig artikulieren. Er muss dreimal das sagen, was er sagen will, bis ich das wirklich begriffen habe. So undeutlich spricht er. Nee, tut mir leid. Hier geht es um Eintracht. Was der Heilige Geist will, der Geist sagt, komm. Und die Braut muss kommen, sagen. Unsere Gemeinde muss eine Gemeinde sein, die offene Tür hat. Wo niemand sich abgelehnt fühlt. Wir hatten eine Situation heute Morgen, ich sage damals ganz offen, kommt eine liebe, alte, süße Omi schon ein paar Mal zu uns, sie bringt aber einen Hund mit. Und als Gemeinde sind wir noch nicht auf den Hund gekommen und wollen das auch nicht. Aber sie ist süß und lieb und sie sucht sich. Wir müssen ihr aber sagen, Omi ohne Hund. Wir sind Gäste hier in diesen Räumen und hier sind Tiere nicht zugelassen. Und wir können nicht, da gibt es Ordnung und wir müssen uns als Gemeinde an dieser Ordnung halten. Aber wie weh tut es, diese Frau zu sagen, wenn du kommst, komm gerne. Komm, wir sind offen, aber bring deinen Hund nicht mit. Lass uns das mal ein bisschen auslegen. Komm, komm, wenn du nett und freundlich bist, ist okay. Wenn du nicht nach Schweiß riechst, wenn du nicht fluchst, wenn du anständig aussiehst, wenn du nicht aus dem Mund riechst, dann komm. Aber dein Hund, deine Fahne, deine asoziale Haltung, Mangel an Bildung, lass deinen Hund zu Hause. So können wir dich nicht annehmen. Das kann doch nicht sein, Geschwister, oder? Und ich empfinde, dass Gott uns sagen will, dass wir mit dem Heiligen Geist als Gemeinde unsere Türen offen halten müssen. Ich bin die Tür, sagt er. Kommet her. Wir müssen in Einklang sein mit dem Heiligen Geist. Es sind alle eingeladen, nicht alle kommen, aber es sind alle eingeladen. Wollen wir sie mit umarmen mit dem Heiligen Geist? Wollen wir sicher gehen, dass die Menschen es wissen und spüren von uns, nicht so ein formelles Hallo, wie geht's, sondern komm. Wisst ihr, und nach dem Gottesdienst sind wir da und sagen, komm, wir nehmen dich mit nach Hause. Wir wollen uns ganz persönlich mit dir identifizieren. Gott hat dich lieb. Und wenn die Braut das, was der Geist sagt, nicht widerspiegelt, da kannst du alles vergessen. Da sind wir ein frommes Verein. Da sind wir Heuchler. Weil wir nicht nach dem Heiligen Geist handeln. Wir danken dir, Jesus. Ich möchte dir persönlich danken dafür, dass du zu mir gesagt hast, damals, vor 34, 35 Jahren, ausgesehen wie ein Schwein, gestunken wie ein Schwein, unrein, menschlich gesehen, unrein, seelisch, unrein, geistlich, vor allen Dingen, dass du mich angenommen hast, dass ich deine Stimme gehört und verstanden habe. Ich bin Anfang und Ende. Ich bin der Allmächtige. Diese Erde, es schämen meine Füße, aber dennoch sage ich zu dir, komm, komm. Denn ich bin ein barmherziger, ein geduldiger Gott, ein Gott, der sich freut an Vergebung. Ich danke dir. So bist du, Herr. Wir wissen es alle, so bist du. Und deswegen beten wir dich an vom ganzen Herzen. Hilf uns aber als Gemeinde, dass wir das tun, was wir tun sollten. Dass die Braut mit dem Geist geht. In der Hingabe und Offenheit. Dass wir zu allen Menschen sagen können, komm. Dass sie es spüren. Dass sie es erleben. Dass es in unserer Mitte so ist. Dass alle kommen können. Und wir bringen dir diese alte Dame, die ich nicht persönlich kenne. Du siehst ihre Not, Jesus. Und wenn es einen Weg gibt zur Lösung hin, Jesus, wir wollen sie annehmen. Wir wollen ihr nachgehen. Und wir wollen sie jetzt segnen, Herr.